Herzlich willkommen beim Podcast Z-Mordio.
Kriminalfälle aus den vier Waldstätten. Mein Name ist Eva.
Und ich bin Tina. Und Eva, ich freue mich sehr, heute bist du an der Reihe, uns einen Kriminalfall zu erzählen. Wir gehen meines Wissens in die Ländereien Nied- und Obwalden.
Stimmt ja, das? Das stimmt. Und das ist so mehr oder weniger auch alles, was du weißt. Und das ist ja gut so. Heute erzähle ich euch von einem Kriminalfall, von dem ich vor meiner Recherche nur am Rand gehört habe. Sehr wahrscheinlich ein klares Indiz dafür, dass ich mich bislang zu wenig in Nied- und Obwalder Beizen herumgetrieben habe. Für ein paar von euch ist das vielleicht jetzt schon Hinweis genug, zum Wissen, um was es geht. Der Fall ist mehr als 120 Jahre alt und hat im Verlauf dieser Zeit ein Eigenleben entwickelt. Je nach Erzählerin oder Erzähler, vielleicht auch ein bisschen geografischer Standort, kommt der Fall eine ganz eigene Färbung über. Er wird zum Spielplatz für zeitgenössische Interpretationen als Racheakt von vermeintlich altem Verrat oder als traurige Geschichte von einem angeblich armen Rebell, der sich gegen die Obrigkeit und ungerechte Jagdgesetze aufgelehnt hat. Was ist passiert? Eines Tages im Herbst, am 14. Oktober 1899, sind der Obwalder Wildhüter Werner Durer und sein Sohn Josef unterwegs auf der Grube Alp in Obwalden. Da fängt schon an mit den Vorahnungen. Die literarisch Bewanderten unter uns wissen, dass es Vater-Sohn-Gespann in der Innerschweiz manchmal eher schwer hat. Der 52-jährige Wildhüter und sein 23-jähriger Sohn treffen auf einen Nidwaldner. Ob und Nidwaldner, so weit, so spannungsgeladen. Der Nidwaldner heisst Adolf Schäuber, ist 29, verschuldeter Zimmermann mit blonden Haar und Schnäuzli, und hat auch einen Begleiter, den 29-jährigen Johann Wasser, dabei, mit dem er gerade 3 Gämsche erlegt hat, gewildert. Offenbar ist er mit Erlegen aber noch nicht fertig gewesen, er erschießt Vater und Sohn. Der Fall Schäuber, wie er geheissen hat, oder auch Doppelmord auf der Grube Alp, nimmt da seinen Anfang und beflügelt seither die Fantasie und Suche nach der Antwort auf die Frage, warum. Ist das Erschiessen von 2 Menschen eine plausible Reaktion von einem Wilderer auf einen Wildhüter? Hat es mit einer generationenüberspannenden Wut von einem Nidwaldner auf einen Obwaldner zu tun? Über 100 Jahre vorher, 1798, sind nämlich mehr als 100 Nidwaldnerinnen von französischen Truppen abgemetzelt worden. Die Legende besagt, sie hätten den Weg zu diesen Nidwaldner durch den Verrat der Obwaldner gefunden. So tragisch der Doppelmord auch war, ist der Grund, wieso ausgerechnet er in Erinnerung geblieben ist, hat wahrscheinlich wenig mit einem angeblichen Racheakt zu tun. 2 von den wichtigsten Fragen, die einem bei so einer Tat meistens in Sinn kommen, sind ja einmal wer und wieso. Das Wer ist relativ schnell klar. Der Adolf Schäuber war der Hauptverdächtige und ist von der Nidwaldner Untersuchungsbehörde in Haft genommen worden. Schon 2 Tage nach der Tat flüchtet er aber, und zwar auf spektakuläre Art und Weise. Auf dem Weg zum Verhör in Stanz springt er kurzerhand aus dem Zug. Der Polizist zwar hinterher, aber vergeblich.
Gut, aber Züge sind ja dort kaum mehrere 100 Stundenkilometer gefahren, oder?
Ja, da hast du recht. Also in der Schweiz machen sie das sowieso nicht. Aber ihr könnt euch die Szene eher so mit 40 Stundenkilometer schnell im Zug vorstellen. Aber das ist natürlich immer noch mehr als genug zum Schaden anrichten, wenn man eben nicht richtig landet. Der Adolf Schäuber ist jedenfalls entkommen und ward nicht mehr gesehen. Oder doch? Die möglichen Aufenthaltsorte von Adolf Schäuber umspannen Kontinente und ganz verschiedene Transportmittel auf dem Weg dorthin. Hat er sich ganz in der Nähe als Einsiedler in den Wäldern oder Bergen versteckt, wo wahrscheinlich gar nicht so wild sind, wie man das denkt? Ist er mit dem Schiff über den Vierwaldstättersee geflüchtet? Ist er zu Fuß über Uri auf Italien? Mit dem Viehtransport zum Bahnhof in die USA? Oder doch nach Südamerika oder in Afrika bei der Grosswildjagd und beutische Gerechtigkeit umgekommen? Die Untersuchungsbehörden von Ob- und Nidwalden haben viele Hinweise bekommen und sind ihnen mit geeinten Kräften gefolgt. Was nachweisbar ist, ist, dass er sich zumindest ein Zeitchen in Südamerika aufgehalten hat. Eine nicht mehr taufrische Spur ist sogar über 80 Jahre später noch aufgetaucht. 1982 berichtet der Dr. Stockmann, wo der Sohn vom Anwaltner Arzt war, der die Leichenschau von diesen beiden Opfern gemacht hat, der Gemeinde Wolf erschiessen von einem denkwürdigen Znacht. Und zwar habe eben der Dr. Stockmann mit dem Dr. Viktor Umbricht gespissen, wo ihm erzählt Heigi, und das ist eben schon die erste Unsicherheit, dass er in Ruanda oder Burundi im Jahr 1955 in der Wüste unterwegs gewesen sei.
Das klingt aber nicht nur nach vielen Töchtern, sondern auch für viel, also viel Potenzial für falsches Gehörz oder für Gerüchte. Oder?
Mhm. Ja, schon ein bisschen. Es ist auch nicht überliefert, wie viel Wein die Leute bei der Nacht hatten.
Gut, ja.
Aber ja, bei einer Panne sagen jedenfalls der Dr. Umbricht und seine Reisegesellschaft stecken geblieben. Sie arbeiten es bis zu einer Austauschstelle, geleitet von einem alten Mann. Der Dr. Umbricht und der alte Mann verbringen nach dem Gespräch und der verwitterte Mann erzählt ihm, er heisse Hans Schäuber, sei Schweizer und habe Brüder und Professor im Kollegium Schweiz. Und, ich stelle mir eben vor, erst später in der Nacht, er habe jemanden ermordet und sei darum in Afrika, wo eine Tochter von einem Stammeshäuptling geheiratet habe.
Okay, also so ein bisschen sehr Fairy Tale einfach nicht, oder?
Ja, also eben, ich kommentiere das jetzt mal nicht aus feministischer oder postkolonialer Sicht.
Ja.
Machen wir weiter. Also, was stimmt jetzt? Das Alter kommt eben etwa hin. Der Schäuber hat wirklich einen Bruder gehabt, der ein Kollegium gearbeitet hat. Der Vorname ist aber falsch, also Hans anstatt Adolf. Und im Nachlass von mir schon lange verstorbenen Dr. Viktor Umbricht findet sich kein Hinweis auf die mysteriöse Begegnung oder die Panne. Belegbar ist die Geschichte also nicht, es gibt aber Hinweise darauf, dass der Dr. Umbricht vorher schon mal von dem erzählt hat. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit damit verbracht, im immer noch unklaren Wo vom Adolf Schäuber nachzugehen. Und das erklärt auch, warum es wieso nie richtig geklärt wurde. Der Schäuber ist vor dem Verhör entwischt und hat selber keine Erklärungen mehr abgegeben. Es fällt aber relativ schwer, sich vorzustellen, dass es nicht schon eine irgendwie geartete persönliche Verbindung zwischen Täter und Opfer gehabt hat. Und also ja, wieso eben das in flagrante Etappe vom Wilderer durch die Wildhüter auch so eine krasse Reaktion ausgelöst hat. Und vielleicht hilft es uns, wenn wir noch eine andere Frage probieren zu klären, und zwar, wie wird so ein Jäger überhaupt zum Wilderer? Seit 1875 ist das Eidgenössische Bundesgesetz für Jagd und Vogelschutz in Kraft. Schon vorher hat es so ganz verschiedene Regelungen in den Kantonen gegeben, wie das so ist in der Schweiz und wir uns das gewöhnt sind. Zum Beispiel bestimmte Gebiete und Zeiten, in denen nicht hat dürfen gejagt werden. Das ist alles sehr, sehr komplex. Es gibt ganz verschiedene Gesetze, aber ich verschone unsere Nerven und die von unseren Zuhörenden, die wir jetzt wissen, dass es welche hat. mit dem, und ich versuche es einfach zusammenzufassen. Also, in Essenz hat man dürfen jagen, solange man nicht fremd oder eine Frau ist. Zeitgenössische Gesetz.
Das ist wichtig.
Ja. Zeitgenössische Gesetz ist eingeführt worden, weil man festgestellt hat, dass Wildbret durch den Tourismus immer beliebter wird und daher auch immer mehr Gewinn abwirft. Und so hat man wollen verhindern, dass einzelne Tierarten aussterben. Nicht aber zum Tierwohl, sondern damit man eben noch möglichst lange von ihnen profitieren kann. Wie hat es also zum Zeitpunkt der Tat 1899 in Obwalden ausgesehen? Wir mussten ein Jagdpatent erwerben, was allen offen gestanden ist, egal ob fremd oder nicht. Außer natürlich Frauen, denn wo kommen wir hier hin?
Ja, mit den kleinen Händen. Ich möchte sich auch nicht ums Gewirrli oder so.
Ja, und Frauen haben sowieso keine Zeit, weil sie mit Gebären beschäftigt sind. Genau. Und außerhalb der Küche verirren sie sich nur in dieser vermeintlich kargen Wildnis.
Dumpfrummen und putzen.
Ja, irgendjemand muss ja nachher zubereiten. Das ist eigentlich auch schon genug Arbeit.
Genau,
also
genau.
Ist eigentlich auch. Okay, also. Jedenfalls. Wenn man also ein Mann, so ein Mann mit einem Jagdpatent und über 16 war, ist, hat man in Obwalden nur im September dürfen Gämsche jagen und verboten waren sind Hunde oder Repetierwaffen. Und es sind eigens Leute dafür angestellt gewesen, Jagdvergehen zu verfolgen, wie eben der unglückliche Obwaldner Wildhüter, der Werner Durer und sein Sohn.
Kann ich gleich noch etwas anderes fragen?
Ja.
Was sind Repetierwaffen?
Repetierwaffen sind tätige, die schon mehrere Munition Also soweit ich das verstehe, im Gewehr innen hat und nachher hat man so ein Hebeli oder so, wo man einfach drücken kann und es automatisch nachladen. Also man muss nicht immer wieder neu rein tun. Und die Hülse geht dann unten raus. Mhm.
Und so eine Wilderhütte hat was für Aufgaben gehabt?
Also der war angestellt, um Streifzüge unternehmen, den Wildtierbestand zu überwachen, Raubtiere zu erlegen und Jagd- bzw. eben Wildfrevel anzuzeigen. Mhm. Der Verdienst von so einem Wildhüter war aber sehr gering. Es war mehr so als Nebenjob, denke ich. Oder vielleicht einfach für Leute, die noch etwas anderes zu tun wollten, wenn sie in den Wäldern rumspazieren. Wie wir gerade gehört haben, verliert sich die Spur vom Schäuber nach seiner Flucht. Wir werfen darum einen Blick in die Vergangenheit von Wilderer und Wildhüter. An einem Herbsttag, ein paar Jahre vor dem Mord, also 1895, ist der Obwalder Wildhüter, wenn er durch den Wald gestreift, als er in der Ferne 3 Wildjäger im Bannbezirk entdeckt hat, also in dem Gebiet, wo die Jagd strengstens verboten war. Mhm. Er war sich sicher, dass sie von Nidwalden hergekommen sind. Die Wilderer haben nicht nur im verbotenen Bereich gejagt, sondern auch noch außerhalb der Saison und erst noch mit Hund. So kommen wir jetzt traurigerweise zum dritten Opfer von dieser Geschichte. Der Wildhüter Durer hat nämlich den Hund verschossen, um die Wilderer zu identifizieren, die zu weit weg sind. Die Wilder sind aber wegen dem nicht näher gekommen, sondern sie sind geflohen, wo sie den Schuss gehört haben. Und der Wildhüter hat ihnen dann noch hinten nachgeschossen, also so etwa in die Richtung, wobei er ziemlich sicher war, dass er einen am Bein verwünscht hätte. Offenbar ist das dann später aber nicht als Tötungsversuch ausgelegt worden, denn der Wildhüter hat nur eine sehr billige Flinte, wo für weite Distanzen eh nicht taugt heigi und auch nicht viel brauchbarer als ein Spazierstock gsi sei.
Richtig verstanden, hat einfach den Hund umgebracht. Mit der Hoffnung, dass dann die zurückkommen. Ja. Also was ist denn das für eine Überlegung, bitte?
Ich weiß im Fall auch nicht, aber heutzutage, also ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich habe das nicht nachgeschaut, aber ich glaube, wenn heute ein Hund wildert im Wald, dann hat man eigentlich alles recht, also dann dürfen wir den auch einfach verschießen.
Ja, aber so wie du gesagt hast, ist ja die Intention gewesen, dass die wieder zurückkommen.
Ja, vielleicht hat er gedacht, der Hund bedeutet ihnen mehr.
Das ist eine komische Überlegung,
ja,
aber
gell,
bitte.
Es ist so wie auch mit den Filmen, wenn der Hund stirbt und dann ist man viel traurig. Also das ja. Filmen ausschneiden, aber dann ist man viel trauriger als bei den Menschen. Das habe ich gedacht, nein, nicht der Hund.
Komisch.
Ja. Es soll also ein Schreckschuss gewesen sein, was wohl aus der Sicht des Wilderer aber nicht wirklich so erkenntlich gewesen ist. Also du denkst nicht, wenn jemand auf dich schießt, der hat mich jetzt nur marginal treffen.
Also der Schiess ist doch im Boden.
Ja,
ich habe gemeint, zum Beispiel in die Luft schiessen, sage ich, ist noch gefährlich scheinbar, weil so die Kugeln
irgendwie... Ah, wenn sie wieder runterkommt.
Ja, da kann es nicht so Querschläge, ich weiß nicht so genau. Ich habe das mal gelesen, dass man eigentlich sollte in den Boden schiessen. Mhm. Also, man sollte eigentlich gar nicht schiessen. Aber...
Ja, ich glaube, auf grösseren Distanzen sind die Gewehre wirklich so schlecht gesehen, dass er vielleicht schon davon ausgegangen ist, dass er eh nicht mehr trifft.
Oder, ja, gut,
ich meine, eigentlich, wenn er ihn am Bein drauf hat, vielleicht hat er sich überlegt, dann kann er der Blutspur folgen. Oder dann sieht man dann, weil sich die alle können, wer dann eben am Bein verletzt ist. Oder wenn er irgendwie am Stammtisch oder wo immer auftaucht.
Ja, aber wenn du nicht genau schiessen kannst, dann kannst du auch nicht genau schiessen aufs Bein.
Ja, das stimmt schon. Stimmt, ja. Wahrscheinlich hätte er gar nicht aufs Bein
getroffen. Also, hätte er einfach geschossen. Ja, also
ja ein er hat einfach, jedenfalls hat er geschossen, hat ins Bein getroffen, der Rest ist einfach pure Spekulation von uns. Mhm. Der Durer ist dann jedenfalls an dem Fall dran geblieben und hat dann einen Alphirt überreden, im Namen von ein paar Wilderer zu verraten. Und darunter eben auch den Adolf Schäuber und seinen Brüder, den Konrad. Der Durer hat sich dann erneut auf Pirsch begeben. Die Jäger sind also zu den Gejagten worden, ist aber monatelang nie näher an die Wilderer hergekommen, die jetzt manchmal auch einen Wachposten aufgestellt haben. Bis an einem schicksalshaften Dezembertag, an dem die Brüder Schäuber beim Wilderer in Obwalden gesehen worden sind und vom Durer und seinem Sohn, der ihm ausgeholfen hat, verhaftet worden sind. Die Brüder haben sich aber nicht einfach so geschlagen gegeben, da der Schäuber heig mit dem Gewehr auf die Wildhüter zielt und die Waffe erst runtergenommen, nachdem sie Brüder sich ergeben hat. Außerdem hat Konrad einen falschen Bart angehabt.
Vielleicht hat er einfach kalt gehabt. Aber ich habe eine andere Frage noch. Also wenn er den Verdacht auf die beiden, den Adolf Schäuber und seine Brüder gehabt hat, eben nicht gewusst, wo die daheim sind oder wo die wohnen.
Ja, mal, ich denke schon, aber er hat es halt nicht können beweisen. Also hat...
Ja, aber wenn er den, ja, hat er keine Beinverletzung gehabt?
Ja, ich glaube, das Ding ist ja, dass er erst, also das ist ja im Herbst und erst im Dezember hat er ja eben dann sich gedacht, er könnte sie jetzt identifizieren.
Und aha, okay. Dass
es schreibst, dass es so war. Und er hat ja einfach gesagt, er denkt, dass er sie am Bein verletzt hat, ob das wirklich so war.
Aha, ja, stimmt.
Der Durer ist jetzt eben ziemlich überzeugt, dass der Adolf einer von diesen Wildern war, wo ihm eben im Herbst dort entkommen sind. Und Patronenhülsen und Fußspuren, die diese Wilderer in den vergangenen Monaten im Bambezirk hinterlassen haben, sind außerdem die gleichen gesehen wie von diesen Brüdern. Also die hatten so Schuhe gehabt mit so Nägeln drin und dann konntest du eigentlich identifizieren, von wem da was irgendwie ist. Und in den folgenden Verhör hat sich dann auch herausgestellt, dass die beiden Brüder zusammen mit einem weiteren Brüder, es war ein richtiges Familiengeschäft gewesen, offenbar, schon ein paar Jahre vorher in Nidwalden wegen Wild frevelt, sondern eine Strafe von 40 Franken verurteilt worden sind. Und der Adolf war dort erst 16 gewesen.
Also da sind sie dazu mal verurteilt worden und jetzt wieder?
Das würde man denken. Allerdings haben sie dann als Alibi angegeben, sie seien an dem betreffenden Abend an einem Älplerfest gewesen. Der Gemeindepräsident Alois Christen könne das bezeugen. Der Christ war nämlich nicht nur Gemeindepräsident, sondern auch noch Wirt vom Austragungsort des Älplerfest. Tatsächlich hat sich dann der Präsident ziemlich für sie ins Zeug gelegt und hat sie als ausgenommen die Wilderei als rechtschaffen und brav bezeichnet. Die Wilderei war dann für den Präsident auch mehr so ein Kavaliersdelikt. Die Brüder seien nüchterne und brave und gute Arbeiter vorteilhaft bekannt. Gemäss einer anderen Zeugenaussage soll der Wirt in der Gaststube aber an einem Wilderer mitten im Winter Gämschi abgekauft haben. Aber der Gemeindepräsident ist halt immer noch Gemeindepräsident und so ist seine Aussage offiziell nicht angezweifelt worden.
Und das ist vielleicht auch der Grund, wieso er das gesagt hat. Also falls das nicht stimmt, was der Wirt gesagt hat, hat er vielleicht...
Auch sich selber, also ja. Sie wollen decken, weil sie sein Einkommen irgendwie auch sichern. Oder,
genau, ja. oder vielleicht im schlimmsten Fall verpfeifen sie noch, ja, er kauft uns alles Gämschi ab oder so.
Obwohl eben dann wieder, wenn das Wort vom Gemeindepräsidenten gesagt wird, ja, ich meine, also Ort wird ja eh ständig geredet.
Also, ja. Also überall wird es geredet.
Ja, ja. Das langwierige Verhör hat über 4 Wochen gedauert und erst noch über Weihnachten. Die Angehörigen der Brüder haben dann gefordert, dass Verfahren selber beschleunigt werden. Denn es sei ja nur eine Gesetzesübertretung und nicht ein entehrendes Verbrechen. Zusammen mit den Aussagen des Durer, dass in Nidwalden immer wieder scheinbar Ungestraf gewildert werde, verdeutlicht das eigentlich umso mehr, dass Wildfrevel, zumindest in Nidwalden, nicht von allen sonderlich ernst genommen worden ist. Von manchen allerdings schon, denn so ist im Durer schließlich gemeldet worden, dass zu besagtem Zeitpunkt im Herbst das Älplerfest schon vorbei sei. Eigentlich.
Ja, aber das... Das ist ja nicht so, ja. Also der Wirt ist auch nicht der Herr, ja, schon gleich.
Nicht richtig geklärt hat können werden, ob der Adolf Schäuber bei der Verhaftung wirklich auf den Wildhüter und seinen Sohn zielt hatte. Sie haben jedenfalls ihre Gewehr auf sie gerichtet, also die Wildhüter nachher auch auf den Wilderer oder angeblichen Wilderer. Also es ist wahrscheinlich zu so einer Art Showdown gekommen. Der Adolf hat das aber dann heftig abgeschnitten und hat ausgesagt, das gebe er nicht zu. Und sein Bruder Konrad hat gesagt, sie hätten eigentlich fliehen und, ich zitiere, wir befanden uns auf einer schwierigen Stelle, wo der Bruder sein Gewehr nicht an der Achsel tragen konnte, sondern in den Händen halten musste. Hätten der Bruder und ich uns zur Wehr setzen wollen, der Wildhüter und sein Sohn hätten uns nicht hierher gebracht.
Also die Situation hat es ja ein paar Jahre später ja nochmal gegeben und dort ist es ja dann nicht so glimpflich ausgegangen.
Also jedenfalls ist der Adolf Schäuber dann zu einer Strafe von 150 Franken und sein Bruder Konrad zu 160 Franken verurteilt worden. 160, also offenbar, dass man mit einem unerlaubten Repetiergewehr geschossen hat, macht so 10 Stutz Unterschied.
Okay. Ja, aber am Anfang haben sie das letzte Mal gesagt, haben sie 40 Stutz müssen zahlen. Also das ist ja schon ein... Steigerung.
Ja. Außerdem haben sie auch die Untersuchungs- und Gerichtskosten von rund 162 Franken zusammen müssen zahlen. Und eben das klingt für die damalige Zeit noch eine happige Strafe, aber man hat auf dem Schwarzmarkt für ein Gämschi offenbar um die 100 Franken können verlangen. was das Ganze wieder ziemlich relativiert. Mhm. Zum Vergleich, der Werner Durer hat als Wildhüter 350 Franken verdient im Jahr.
Wow!
Ja, eben. Also ich meine, 4 Gämschi und du hast schon mehr Geld als so ein Wildhüter bekommt.
Aber Wildhüter ist noch ein gefährlicher Job. He?
Ja, offenbar. Also, und dass man das auch noch ein bisschen mehr vorstellen kann, wie viel das etwa ist zu dieser Zeit. Für 100 Franken hat man damals etwa 2 Tonnen Herdäpfel kaufen.
Also, Tonnen?
Ja, eben. Es war definitiv nicht aus Hunger gewesen, oder?
Ja.
Die eine Theorie, dass er einfach so ein armer Wilderer war. Der kurze Arm vom Gesetz hat die Brüder aber offenbar nicht lange beeindrucken. Schon im Frühling sind sie beim Jagen im Bambezirk mit Repetiergewehr wieder verwünscht worden. Und ihnen ist jetzt, neben der Geldbuße, die Jagdberechtigung in Nidwalden für 2 Jahre entzogen worden.
Gut, das haltet ja eine Wildererin per se ab.
Ja. Vielleicht, also, wenn dann Steigerung kommt, aber ja.
Ja.
In diesem Fall hat schlussendlich sogar der Bundesrat müssen eingreifen. Denn im Nidwaldener Strafgericht ist schliesslich aufgefallen, dass sie auch in Obwalden gewildert haben. Darum ist die Geldstrafe auf Nid und Obwalden aufgeteilt worden. Die Brüder haben sich dann aber geweigert, zu zahlen. Obwalden hat dann von Nidwalden die Auslieferung für die beiden Brüder gefordert. Wenn sie kein Geld bekommen, so sollen Adolf und Konrad Schäuber die Strafe halt absetzen. Die Brüder haben sich aber noch nicht geschlagen gegeben und haben darauf verwiesen, dass Wildfrevel gemäss Bundesgesetz nicht explizit als Auslieferungsgrund genannt werde. Nidwalden hat etwas beigegeben, Obwalden war aber nicht zufrieden und hat sich an den Bundesrat gewandt, der entschieden hat, dass Obwalden gemäss Jagdgesetz im Recht sei.
Das war recht hin und her gewesen, und aber jetzt sind sie zumindest ausgeliefert worden?
Nein. Plötzlich war das Geld dann nämlich gleich da und die Busse ist an Obwalden abgezahlt worden. Obwalden hat den Nidwalden wieder vorgeworfen, sie würden einfach viel zu wenig gegen die Wilderer vorgehen. Offenbar nehme Obwalden die Wilderei ernst, während man in Nidwalden nicht sonderlich darum bemüht sei, Wilderer zu verwünschen und mindestens ein Auge zudrückt. In den folgenden Jahren ist dann die Beziehung der beiden Halbkantone, was die Wildfrevelei und das Vertrauen in die gegenseitigen Wildhüter anbelangt, absolut miserabel gewesen. Obwalden hat Nidwalden vorgeworfen, sie würden zu wenig Streifzüge unternehmen. Und umgekehrt auch. Also Nidwalden hat auch bei Obwalden das Gefühl gehabt, dass die Wildhüter ihren Job nicht machen.
Hätten die Wildhüter nicht? Also, das sind ja auch zum Teil Grenzen, gehen ja dort durch Wälder.
Ja.
Hätten die Wildhüter nicht miteinander zusammengeschaffen?
Das hat aber offenbar nicht so gut geklappt, weil sie sich auch gegenseitig misstraut haben. Mhm. Der Wildhüter Durer und seine Helfersöhne haben dann in den folgenden Jahren, wie du vorhin schon mal gesagt hast, ein ziemlich gefährliches Dasein geführt. Mhm, zweimal sind sie in eine Schiesserei mit Wildern gekommen und die haben beides mal unerkannt können fliehen. Allerdings haben der Werner Durer und einer von seinen Söhnen gedacht, sie hätten einen von den Wildern mit Bart, an Gang und Figur erkannt, nämlich den Adolf Schäuber. Zu einer Klage ist er aber nicht gekommen. Im Durer sein Pflichtbewusstsein ist aber aufgefallen und er ist vom Obwalder Polizeidirektor Seiler als fleissig und zuverlässig beschrieben worden. Ein Wildhüter, der sehr detailliert Tagebuch führe und seine Streiftouren sehr ernst nehme. Mhm. Der Durer ist dann immer misstrauischer gegenüber seinem Nidwaldner Wildhüterkollegen Christen geworden und schließlich sogar zu der Überzeugung gekommen, dass er eigentlich selber illegal jage. Also eben, das war sehr ein angespanntes Verhältnis zwischen diesen Wildhütern. Und der Christen wiederum hat dann den Spiess umgedreht und hat dazu gemeint, was der Bock von sich selber weiss, mutet er auch zu den Geiss. Und zu einer Anklage ist es dann eben nicht gekommen. Sie haben einfach ja, Mangel an Beweis, nehme ich an. Und jetzt schließt sich der Kreis, weil im dazugehörigen Aktenauszug, der als Zusammenfassung zum Vorfall auf Bern geschickt wurde, steht am Schluss in roter Tinte: Am 14. Oktober 1899 wurden Wildhüter Werner Durer und sein Sohn Josef Durer auf der Grube Alp erschossen aufgefunden. Seit den 1930er Jahren ist dort auf einem Stein ein Kreuz aufgebracht, das an den Mord von Vater und Sohn erinnert, wo in treuer Erfüllung ihres Berufes Möchlings erschossen worden sind. Mhm. Der Werner Durer hat 4 Kinder im Alter von 14 bis 25 hinterlassen. Seine Frau ist schon vor einiger Zeit gestorben. Und einer von seinen Söhnen war dann auch, der den grusigen und auch dramatisierten Fund machen musste, nachdem beide am Vorabend nicht heiko sind.
Das ist noch hart. Also, gut, ich meine, abgesehen von dem nicht Ovalden Geplänkel dazwischen. Mhm. Ich meine, die haben ihr Leben für 350 Stutz im Jahr.
Ja, und eben offenbar, da wären du dann auch wirklich mit so einer richtigen Überzeugung. Also, er hat einfach. Das war seine Aufgabe gewesen, also so wie ich das jetzt irgendwie dort rausinterpretiere. Und er hat das wirklich auch sehr ernst genommen.
Mhm.
Also, so eine Art Berufsstolz, stelle ich mir jetzt vor.
Und wie alt war der Sohn gewesen, weiss man das?
Der ist, ich glaube, ich habe es am Anfang gesagt, er macht 23.
Ja, 29 ist ja, glaube ich, Adolf oder
ja, genau, der andere. Ja, genau, und sein Begleiter.
Mhm.
Der Doppelmord, wo man eben den Hergang und Motive eigentlich nie so richtig klären konnte, ist im Verlauf der Jahrzehnte, also eigentlich bis über 100 Jahre, fast bis jetzt, hat das dazu geführt, dass es Inspiration war für Theaterstücke, Roman, Radiosendung, Hörspiel und manchmal eben ziemlich überrissen und auch so eine skurrile Vermischung von Realität und Epos, die mhm. eigentlich schlussendlich einfach sehr pietätslos ist.
Mhm.
Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt mit dem nicht zu dem beitragen.
Mhm.
Ich habe im Vorfeld mit Michael Blatter geredet. Er hat ein Buch, ein Sachbuch herausgebracht, wo er sehr differenziert und auch basierend auf Quellen den Fall wiedergegeben hat. Mit dem, wo heisst «Doppelmord auf der Gubi Alp, ein wilderer Fall zwischen Obwalden und Nidwalden». Das ist 2002 herausgekommen. Und ich habe eben mit ihm vorher noch geredet und das habe ich wirklich nicht gewusst. Hat er mir gerade gesagt, ja, es kommt jetzt ein neues Buch zu dem aus, und zwar im Juni
mhm.
wird das veröffentlicht. Beim Bildfluss Verlag, wir tun dann den Link beim Podcast ja, noch unten rein. Und zwar mit dem Titel «Wilde Geschichten und ein Doppelmord, die Ermordung der Wildhüter Werner und Josef Duhr in Akten und Geschichten». Wo er eben dann den Fokus darauf legt, wer hat wieso, wem was erzählt. Eben, ich habe dann mit dem Michi darüber geredet und das, was ich euch jetzt erzählt habe, das basiert wirklich auch hauptsächlich auf seinem Buch. Und wir haben dann auch darüber geredet, was für ein Balanceakt das eigentlich ist, wenn du das so erzählst. Ich meine, du lässt vielleicht Sachen weg oder du lässt Sachen irgendwie falsch interpretieren oder nicht genau an der Quelle und du lässt eben so eigentlich noch eine neue Erzählung generieren.
Mhm, mh.
Und ich habe es schon natürlich versucht, möglichst zu vermeiden. Aber eben, wenn ihr noch mehr Details wissen wollt oder vielleicht auch Sachen, die ich jetzt weggelassen habe, weil ich da nicht ewig erzählen will, dann leset unbedingt das Buch oder auch das Neue, das dann rauskommt. Und wir haben dann auch darüber geredet, dass eben das Erzählen auch ein Rechtfertigen und Erklären gleich mal in so ein Entschuldigen kann reinkippen kann. Und dass ein Mord ja häufig auch noch so eine Erklärung verlangt, die man aber gar nie abschließend und eindimensional geben kann. Also selbst wenn es Adolf Schäuber nicht geflohen wäre. Weil das halt, also wie das so in der Psyche der Gesellschaft drin ist, dass man so einen beruhigenden Effekt wird haben, mhm. weil man genau erklärt hat, wieso ist das jetzt passiert, damit man kann sicher gehen, mhm. dass einem selber das nicht passiert.
Mhm.
Aber es ist schlussendlich halt nicht möglich. 2012 sind dann die Wildergeschichten auf die Liste der lebendigen Traditionen der Schweiz gekommen, zur Erfüllung der UNESCO-Konvention. Es mhm. hat also eine rechte Bedeutung und ich glaube, eben auch jetzt noch in Nied- und Obwalden können eigentlich ziemlich viele Leute oder wissen von dem Fall.
Mhm.
Es gibt auch noch Leute, die noch leben. Das wäre jetzt quasi, glaube ich, die vierte Generation von Tätern und Opfern. Die haben auch dann zum Teil Einspruch eingelegt, wenn eben auf eine besonders krasse oder auch wirklich unmoralische Art und Weise Leute haben wollen, das für, also das benutzen, genau, ausschlachten, ja. Irgendwelche Stücke mhm. und so darüber mhm. machen. Und der eine Verwandte, der glaube ich ein Neffe oder Grosssohn war vom Ermordeten, hat dann aber auch auf eine Versöhnung und Vergebung geredet gehabt, hat dann mhm. auch Familie kennengelernt vom Schäuber und offenbar ist dann das wirklich also zu einer Versöhnung dort kommen.
Ja, weil vor allem die, wo, also ich meine, auch die, die dazumal noch schon gelebt haben, also du bist ja nicht mitverantwortlich, oder was ein anderer Mensch macht, mhm. nur weil du mit ihm verwandt bist.
Ja, nein, natürlich nicht. Es ist halt einfach relativ einfach, wenn du nicht weißt, wo du mit der Wut, oder dass du dich halt projizierst auf die erstmöglichen Leute und das wären dann halt die Familienmitglieder.
Mhm.
Und es ist ja auch noch recht krass, dass die erste, ich sage mal, ganz grob gesagt, literarische Aufarbeitungen, die sind schon ein paar Jahrzehnte nach dem schon gekommen. Also da haben sie auch wirklich noch gelebt und das finde ich schon sehr krass.
Ja, vor allem wenn es noch so frisch ist.
Mhm.
Und es ist ja weit öffentlich, oder? Also,
mhm.
Und es ist prägend, ja, wahrscheinlich
auch. Ja, sind alle gewusst, von wem du redest.
Es ist nicht irgendwie ein Mord oder ein Verbrechen im Geheimen, gut, ich stelle mir vor, wenn du mit einem 40-Seelen-Kaffee wohnst und dort ein Verbrechen ist, auch dort das, ja.
Ja, und es ist ja schon nicht also die einzige wilde Geschichte, die nie existiert. Und ich glaube, was der Fall speziell macht, ich glaube, ich habe das am Anfang auch gesagt, ist halt wirklich die Flucht.
Ja, die ist ja recht imposant. Also, man weiß ja nicht, wo er wirklich dann im Endeffekt... Also,
er war noch ein paar Jahre in Südamerika, aber nachher ist es unklar.
Mhm. Also leben tut er sicher nicht
mehr. Nein.
Sonst wäre er sehr, sehr alt.
Mhm.
Aber das ist noch krass, oder? Vor allem zu so einer Zeit, wo das ist ja, die Mobilität ist ja eine ganz andere.
Mhm.
Gut, vielleicht ist es auch ein Stück weit einfacher. Vielleicht hätte man eher können untertauchen irgendwo, weil wenn du heute willst, irgendwie so, zumindest jetzt für uns Aussengrenzen von der EU oder so überschreiten, dann musst du
ja... Ja, du wirst kontrolliert voll, und wenn halt das Fahndungsgesuch
ausgesetzt
ist, oder dann wirst du dort aufgehalten werden.
Genau, also, du musst dich voll ausweisen und wirst voll durchsucht. Und dann kann man schon vorstellen, dass das in der Jahrhundertwende wahrscheinlich noch nicht in dem Umfang gemacht worden ist. Aber es ist gleich beeindruckend. Also ich meine, wenn du überlegst, wenn jetzt das stimmt, das Gerücht mit Afrika, der ist ja da um den halben Erdball herum.
Ja.
Mhm. Was weiss man, was für eine Strafe ihn erwartet hat?
Ich glaube, der Michi hat gesagt, Todesstrafe wäre das gewesen. Weil die sobald er noch Todesstrafe gehabt hat.
Ja, nicht nur sobald.
Ja, nicht nur, ja. Ja, die Guillotine war aktiv gewesen.
Genau, das ist, die, haben so ja, die haben wir uns ja geteilt.
Ja.
Können wir dann auch mal über das reden?
Mhm.
Unsere geteilte Guillotine. Ja, ist mega spannend. Ist sehr komplexe.
Ja, eben, und es ist natürlich noch viel komplexer, dass ich das jetzt irgendwie auch aufzeigen
konnte. Mhm.
Darum auch der Hinweis auf die Literatur.
Mhm.
Dass ihr dort selber noch nachlesen
könnt. Ja. Ja, und auch schön, dass der Michi sich Zeit genommen hat, mit dir über das noch zu reden.
Ja, sehr herzlichen Dank.
Finde ich wirklich cool. Eva, wir kommen zu unserer Rubrik Absackerli. Das ist ja unsere Rubrik, wo wir etwas Kleines erzählen, das wir gefunden haben. Und dazu etwas Feines trinken. Wir gehen im Absackerli in die späten 70er Jahre vom 20. Jahrhundert auf Uri. Und ich lese euch einen Zeitungsartikel kurz vor. Bewerber war zu links. Altdorf. Wer mit den herrschenden Urner CVP das Heu nicht auf der gleichen politischen Bühne hat, wird beim Stellensuchen kaltgestellt. Diesen Vorwurf richtete gestern der VPD an die Adresse der Urner Kantonsgewaltigen. Diesen Vorwurf richtete gestern der VPD an die Adresse der Urner Kantonsgewaltigen. Grund, ein Berufsschullehrer wurde nicht gewählt, weil er, wie der VPD argwöhnt, zu links sei. Müller, also das ist der Lehrer, vermutet, das ist ein Berufsverbot. Er will mit Hilfe des VPDs erreichen, dass die Stellenausschreibung wiederholt wird. Rudi Wulschläger, wissenschaftlicher Berater im VPD-Zentralsekretariat, das ist schlimmer als ein Verbrechen. Es ist eine Dummheit, Leute wie Müller vom Schuldienst auszuschließen. Dass Emanuel Müller mit seinen Vorwürfen gegen die Urner Regierung nicht gar so daneben liegt, bestätigt der Tat Josef Gisler, ein Mitglied der siebenköpfigen Berufskommission. Sie schlägt dem Regierungsrat die Bewerber zur Wahl vor. Ich habe als einziger Müller offen ins Gesicht gesagt, dass wir von zwei gleichen qualifizierten Kandidaten den anderen gewählt hätten. Ich sagte Müller, dass er mir aus menschlicher Sicht nicht passe. Man kann auch sagen, aus politischer. Etwas verschlüsselter erklärte es der Urner Erziehungsdirektor Josef Brücker, 55, CVP. Wenn man Verantwortung trägt, hat man die Pflicht, bei Wahlen Links- oder Rechtsextremisten auszuschalten. Ich habe das genau, weil es ist ja noch nicht so lange her. Also das ist ja knapp 42 Jahre, nein 44 Jahre.
Also 1978.
Genau.
Ja.
Und wenn wir links waren, sage ich scheinbar nach dem Zeitungsartikel, wir gerade als Linksextremist vom Erziehungsdirektor eigentlich indirekt betitelt worden ist. Finde ich noch, ja. Wir lassen euch das so stehen, wie es ist.
Und mit dem Absackerli, wie hoffentlich leichter zu verdauen ist, wenn er politisch gesehen eigentlich nicht, also ein sehr komplexer Fall, den ich euch heute erzählt habe, sind wir eigentlich auch schon, fast schon am Ende angekommen. Ich möchte nochmal ganz herzlich in Michi Blatter danken und in dem Sinne ganz fundierte Grundlagenarbeit in tiefe Quellen rein, dass heute nicht so möglich gewesen wäre, dass ich das so darstellen kann. Und auch herzlichen Dank. Dina, willst du sagen?
Ja, an Heiri Weingartner, vielen Dank. Er hat uns schon beim ersten Fall vor allem Nacharbeiten geleistet. Damit
wir nicht alle Öms und Versprecher und so mit hören.
Und vor allem auch unsere Stimmlagen, die zum Teil unterschiedlich sind, vor allem bezüglich Lautstärke. wer könnte ich selber denken? Und ebenso heute hat er uns vor allem auch Satellit zur Verfügung gestellt im Theaterpavillon. Und er hat uns geholfen, nochmal irgendeine Lösung zu finden für unsere Mikrofone, wo wir das nächste Mal hoffentlich die Lösung haben. Genau. Vielen lieben Dank dafür.
Merci vielmals.
Wir wünschen euch allen einen schönen Tag.
Oder oben oder Nacht.
Genau, wo ihr auch immer gerade sind. Wir haben gehört, wir hören uns auch beim Glätten und hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder reinhört, wenn es wieder einen Fall von mir gibt. Und wohin, das gehört ihr dann.
Tschüss zusammen.
Ciao.